am zweiten oder dritten Tag habe ich mich mit dem Insassen, der mit mir in der Zelle war, irgendwie angefangen, über Gott zu unterhalten und ihn mal gefragt, hey, glaubst du das und so? Und er hat dann so gesagt, ja, doch, eigentlich schon und so. Und dann habe ich dann irgendwann in der Nacht, habe ich dann auf einmal dann wirklich am Fußboden gesessen, so mit dem Rücken so an die Wand gelehnt und habe gesagt, hey, weißt du was, Gott, also wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt was machen. Da, wo ich jetzt bin, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll und so. Wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt was machen. So.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Was ist der Sinn vom Leben? Eine Frage, die Menge umtreibt. Auch der Ruben Deckwert. Und der Sinn vom Leben, den hat und hat er einfach nicht gefunden. Jahrelang. Und das hat auch bedeutet, dass alles andere keinen Sinn gemacht hat für ihn. Schule, Ausbildung, einfach das Leben, Leben, den Alltag. Für was? Was bringt denn das alles eigentlich, wenn nach dem Tod alles vorbei ist? Die unbeantworteten Fragen haben auch bedeutet, dass sein Leben ziemlich dramatisch bergab ist. Dabei hat eigentlich alles so schön und fröhlich gestartet. Ich freue mich auf seine Geschichte und sage herzlich willkommen, Ruben Deckwert. Mega schön, bist du da bei mir.
Danke vielmals. Sehr gut.
Schon so viele Jahre bist du ja mittlerweile bei uns in der Schweiz, gell, als Deutsche. Und ich finde, bei dir ist das irgendwie nicht so, dass du krampfhaft probierst, Schweizerdeutsch zu reden. Du bist da sehr entspannt, einfach Hochdeutsch unterwegs, oder? Kann man schon sagen.
Also zwischendurch rede ich schon Schweizerdeutsch. Ich habe mir das im 14. Mal angewöhnt.
Sicher?
Okay. Aber ich fühle mich generell wohler, wenn ich Hochdeutsch reden darf. Genau. Mhm.
Es ist einfach irgendwie ein bisschen schwierig mit dem Schweizerdeutsch, oder?
Für Deutsche auf jeden Fall.
Was denn? Was ist es denn?
Das Problem ist der Rhythmus. So. Wir Deutsche haben einfach, wir betonen die Wörter anders, auf einer anderen Silbe. Und das umzuwechseln, das ist mega schwierig. Und der Kaya Jana hat es mal so cool ausgedrückt, der Schweizer klingt so, als wenn eigentlich ihr ganz normal Hochdeutsch redet, dann setzt ihr euch auf eine Kuh und reitet und rüte, runter, gäge, rüte, und dann hört sich das noch Schweizerdeutsch an. Genau.
Das ist es. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum getrauen die euch nicht? Man hört so wenig Deutsche, die das schaffen irgendwie.
Also wenig, wo es gut können.
Das ist es. Ja, genau.
Und die einen, denen ist es halt peinlich, dann halt, wenn sie es halt nicht ganz können, weil es klingt dann sehr komisch, so wie ihr der Schweizer das Gefühl habt, es klingt komisch, wenn ihr Hochdeutsch redet.
Stimmt ja auch.
Es ist aber teilweise auch eine vielleicht ein bisschen Arroganz, weil Leute das Gefühl haben, oh, ihr versteht uns ja sowieso, also muss ich es gar nicht erst probieren. Mhm. Aber ich habe mir irgendwann mal gesagt, hey, ich möchte mich hier integrieren, ich bin in einem fremden Land, also möchte ich mich so gut wie möglich anpassen. Und rede ich eigentlich im Alltag größtenteils schon Schweizerdeutsch.
Okay. Ja. Ich verstehe dich immer, das ist wunderbar.
Sehr gut.
Also wir schauen jetzt ein bisschen zurück auf deine Kindheit. Du bist in Deutschland aufgewachsen, wo eigentlich genau ist das eine Stadt, Dorf gewesen? Wo muss man sich das vorstellen?
Es ist eine kleinere Stadt. Ich würde sagen, heute haben wir um die 30.000 Einwohner, vielleicht dazu mal vielleicht 26.000 Einwohner. Ja, und Perle der Lausitz hat es immer geheißen.
Okay, das klingt irgendwie schön. Sehr behütete Kindheit, gell, ist das gewesen, was du erlebt hast? Erzähl uns ein bisschen.
Genau, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen mit einer älteren Schwester und meine Großeltern hatten wir noch im Haus.
Ah ja?
Schönes Altgarten und ein paar Tiere hatten wir immer, Katzen haben wir immer gehabt und einen Hund hatten wir und haben so, ja, bin viel in die Gemeinschaft gegangen, in die Kirche, in die Kinderstunde dazu mal noch und so. Und
Sonntagsschule sozusagen.
Sonntagsschule sozusagen und bin so eigentlich wirklich christlich erzogen und aufgewachsen. Sehr behütet nicht goldenen Käfig, nein, aber ich wurde schon sehr beschützt, sage ich jetzt mal, von allen negativen äußeren Einflüssen. Mhm. Genau.
Mhm. Also hast du das auch ein bisschen enger erlebt? So?
Man versucht immer so ein bisschen vielleicht ja als Kind Sachen auszuprobieren und so weiter. Und das war halt wurde sehr verwehrt. Also auch Sachen, Fernseh gucken oder so. Da wurde sehr genau geguckt. Was denn geschaut wurde, die Sendung mit der Maus lag dann vielleicht noch drin oder Radio durfte eben RF gehört werden, aber alles darüber hinaus war dann halt, musste dann die Fernbedienung gesucht werden, wenn dann die Eltern mal weg waren, um halt heimlich zu gucken oder der Großvater oben hat dann auch mal Power Rangers zugelassen.
Oh Gott. Das ist gut, wenn Großeltern im Haus leben.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Okay. Und so, ja, so wurde halt wirklich probiert, viel Negatives, was ja eigentlich auch gut ist, Kinder beschützen zu wollen, möglichst Negatives außen vor zu lassen oder gar nicht erst dran zu lassen. Ja, genau.
Mhm. Aber wie hast es du erlebt? Weißt du, so das Christliche, den Glauben, hast du etwas mit dem können anfangen?
Nein, ich habe die Geschichten cool gefunden und auch verstanden. Wirklich halt die Kindergeschichten. Ich glaube, diese kleinen gelben Bücher, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, da gab es wirklich die Bilderbücher, mhm, wo das super erklärt war und die Geschichten super erzählt worden war. Aber es war dadurch, dass das halt, naja, in der Welt und in der Schule und so weiter natürlich nicht so angesehen war oder wenn man halt auch, ich habe es dann im Religionsunterricht gemerkt oder das ist halt sehr, ja, peinlich war, wenn man darüber geredet hat oder so und die anderen, also es gab kaum Mitchristen in der Schule. Ich hatte vielleicht einen Kollegen, der auch mit mir in die Kinderstunde ging und so und das war, und deswegen habe ich mich gefragt, ja, warum, also wenn das doch so eigentlich so anstößig ist oder nicht so akzeptiert ist, warum soll ich dann überhaupt glauben, das ist doch nicht cool, ich wollte doch eigentlich cool sein und wollte eigentlich überall dazugehören. So. Und
deswegen, also hast du dich geschämt eigentlich?
Ich habe mich geschämt, genau. Mhm. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, in der Kirche, wenn ich dort mitmache und so, dann bin ich dort gut angesehen oder dann akzeptiert, und weil ich halt der harmoniebedürftig war und dann hat das dort gut funktioniert. Und wenn ich dann halt außerhalb in der Schule oder vielleicht auch mit anderen Freunden nicht darüber geredet habe und die Sachen gemacht haben, die gemacht haben, dann bin ich da gut akzeptiert. Und so hat das dann immer, dieses Wechselspiel hat auch schon relativ früh angefangen.
Genau. Also als Kind eigentlich schon mega, auch ein bisschen Spannung in sich hinein, oder? Ist ja wahrscheinlich auch nicht nur entspannt gesehen, das so spielen irgendwie oder spielen. Oder die zwei Welten einfach, oder?
Genau, also das war wirklich wie zwei Welten für mich, also das, wo nicht vereinbar waren miteinander. So. Mhm. Und einfacher war es für mich natürlich in der Außenwelt nicht darüber zu reden und das mitzumachen, wo die anderen wollten. So. Weil man konnte dem ja nicht aus dem Weg gehen. Man musste in die Schule gehen und konnte den anderen Kindern ja nicht aus dem Weg gehen. So. Also, ja.
Du sagst eigentlich, du bist sehr ein positiver Bub gewesen, hast aber irgendwie bald mal gemerkt, das Leben, das ist nicht so positiv. Habe ich das richtig verstanden?
Das Leben nicht so positiv, weiß ich nicht, ob ich das negativ oder positiv empfunden habe. Anstrengend habe ich es gefunden. Ich habe es sehr anstrengend gefunden. Schon, ich meine, klar, als Kind hat man keine Lust, irgendwie Hausarbeiten zu machen oder so. Es gibt seltene Fälle, wie mein Neffe zum Beispiel, der macht das super gern. Ich weiß nicht, wie meine Schwester das hingekriegt hat. Aber generell eben oder Schule machen und ich weiß nicht, es werden sich bestimmt viele Kinder fragen, glaube ich, dass halt so, was ist da für ein Sinn dahinter? Und es sind doch eigentlich ganz andere Sachen interessant. Und dieses Herausfinden, worum geht's im Leben und für was muss ich mich interessieren wer bin ich überhaupt selber und wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist der Sinn? Mhm. Also ich würde wirklich zusammenfassen die Frage, was ist der Sinn hinter meinem Dasein?
Das hat dich schon mega früh beschäftigt, oder?
Ich würde sagen, das hat vielleicht so mit, ja, sag ich jetzt mal mit 12 vielleicht angefangen, vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, aber wirklich so dieses Sinnlose in den Sachen, die ich getan habe, hat doch in dem Alter so angefangen. Also dass ich halt in keiner Sache, die ich so tat, wirklich einen langfristigen Sinn gefunden habe. Vielleicht auch aus dem Grund, ich habe immer sehr danach gestrebt, ein positives Gefühl oder Dinge zu tun, die mir positives Gefühl geben. Und viele Dinge, ich habe Talent für viele Sachen gehabt, sei es jetzt sportliche Sachen oder musikalisch oder andere Dinge, die mir halt im ersten Moment ein positives Gefühl gegeben haben, aber langfristig an irgendwas dranbleiben, das habe ich nie gelernt. Also weil das dann halt irgendwann mit Arbeit verbunden ist und ich habe nie gelernt, mit dem umzugehen. Mhm. So. Und dass das halt aber so ist und dass das Leben ist, dass das normal ist, das habe ich halt nie gelernt oder das hat mir niemand gesagt. Natürlich, man redet ja auch nicht drüber. Also,
oder dann ist vielleicht wieder die Frage nach dem Sinn, was bringt es denn überhaupt? Oder?
Das kommt doch, genau, das kommt auch noch dazu. Was bringt denn das überhaupt? Wenn das ja keinen Spaß macht, was bringt mir das dann?
Ja.
So.
Ja.
Genau.
Mhm. Du hast überall funktioniert, hast deine Rolle gut gespielt, du bist der Coole gewesen, bei den einen bist schön in die Kirche gegangen, hast dort genau das gemacht, was man von dir erwartet, oder? Und gleich ist es dann, wir greifen jetzt ein bisschen vor, oder? Du hast eigentlich etwas gemacht, wo man wahrscheinlich nie von dir gedacht hat. Du hast dann die Schule abgebrochen. Wie ist das gekommen, oder? Da ist einiges passiert.
Genau, also Schule abgebrochen habe ich aus dem Grund, für mich sind gewisse Sachen nicht mit mir vereinbar gewesen. Also es haben Sachen einfach nicht zusammengepasst. Wie zum Beispiel, dass ich eine Klasse wiederholen hätte müssen. Das Roben und Klasse wiederholen, das war wie, das ging, ist wie schwarz und weiß oder wie, weiß auch nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Mhm. Und aus Scham und um diesen ganzen Konflikt und so weiter aus dem Weg zu gehen, bin ich dann einfach nicht mehr in die Schule gegangen. Also das war dann, ich hätte die 11. Klasse, also ich war auf dem Gymnasium und habe dann Abitur angefangen. Und die 11. Klasse, also das erste Jahr vom Abitur, hätte ich wiederholen müssen. Und bin dann einfach nicht mehr zur Schule gegangen und habe meine Eltern so nicht wirklich ich habe sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Habe gesagt, ich gehe ab heute, gucke ich, dass ich irgendwo ein bisschen arbeiten gehe oder so. Aber ich gehe einfach nicht mehr zur Schule.
Schon noch krass, als Eltern kannst du nichts sagen. Wenn dein Kind einfach nicht mehr geht, dann kannst du sie nicht in die Schule schieben. So.
Haben sie in dem Moment nicht gekonnt, nee, ja, genau.
Ja. Aha. Eigentlich bist du ja gut in der Schule. Ist jetzt nicht wirklich ein Problem gewesen.
Wenn ich ein bisschen was gemacht habe, dann hätte ich so einigermaßen, also ich wäre gut durchgekommen. Sobald ich ein bisschen mich angestrengt habe oder mal gelernt habe, tatsächlich habe ich gute Noten geschrieben. Und ich habe dann aber, also 10. Klasse war dann schon relativ knapp. Und 11. Klasse war es dann aber katastrophal. Also da musste ich dann, also mit nichts machen, ist dann auch nichts dabei rausgekommen. So. Mhm. Also vorher ging das immer noch so einigermaßen, aber ja.
Und ja, eben alles hat irgendwie immer mit dem Sinn zu tun gehabt, gell? Also das hat dich mega umgetrieben.
Es war die Sinnfrage und auch wirklich halt immer diese Suche nach diesem positiven Gefühl in allem, ja, wo man so gemacht hat. Und ja, ja.
Welche Fragen sind denn das, weißt du, so konkret? Kannst du dich noch erinnern, weißt du, wo dich da so unruhig gemacht haben oder unzufrieden?
Also ja, es war halt wirklich so die direkten Fragen vielleicht, wozu soll ich eine Schule machen oder wozu muss ich eine Ausbildung machen? Wieso soll ich ein Musikinstrument spielen? Immer nur, um irgendwelchen anderen zu gefallen? Es kann es ja nicht sein. Also so, und ich bin wie irgendwie so geschwebt in dem Nicht-Wissen, was ist das Leben überhaupt so? Also was macht das Leben aus? Was bedeutet Leben überhaupt? Warum sind wir hier? Dann kommt halt, ich meine, wenn man dann halt so ein bisschen negative Erfahrungen macht, wenn man dann so ein bisschen, also gemobbt ist übertrieben. Ich hatte so ein paar Kumpels in der Schule und die haben mich dann halt schon immer ein bisschen geärgert so in der Schule und am Nachmittag kam dann immer das Telefon, ja, Entschuldigung, es tut mir so leid und so, und dann vergibt man natürlich, wenn man ja wieder dazugehören will und so. Und wenn man das eine Weile erlebt, so, dann geht das ganze Leben lang so, dass sich halt Leute so hin und her schubsen und so. Und ja, also ich kann es nicht konkreter sagen, also aber ich eben, wie es zusammengefasst, halt wirklich dieses, was macht alles für einen Sinn.
Da das Feststellen dazugehören, so, oder so, ja, dass die ganze. Und dann, was dir so ein bisschen Ruhe gegeben hat, oder, ist eigentlich die Drogen, die dann in dein Leben reingekommen sind, sind dort nur leichte Drogen gewesen, oder? Ich glaube, so hat es angefangen.
Genau, also ich habe nicht speziell danach gesucht. Es wurde mir irgendwann halt mal in der Schule, 9., 10. Klasse, irgendwann wurde es mir mal angeboten. Und klar, ich wollte zu den Coolen gehören, also habe ich es angenommen und ausprobiert. Alleine zu Hause dann mal, hatte keinen wirklichen Effekt im ersten Moment, außer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil ich wusste natürlich im Hinterkopf, hat man, dass man gehört von den Eltern oder auch in der Schule oder so, dass sowas natürlich nicht gut ist und so.
Was heißt denn da so genau? So.
Das war also erstmal einfach Haschisch, also gepresste Haschisch, ja, genau. Es war halt das schlechte Gewissen da, aber dann habe ich es ein zweites Mal ausprobiert und dann hat es seinen Effekt, wie soll ich sagen, dieses Delirium, dieses Beruhigende, dieses High-Sein, das hat halt den Effekt dann tatsächlich eingestellt dann beim zweiten, dritten und vierten Mal und habe auch gemerkt, es war vielleicht am Anfang nicht mehr bewusst, aber dass ich halt so diese Sorgen, diese negativen Gefühle, diese Sinnfrage, dass die damit halt sich auflöst in dem Moment. und ich eigentlich daran nicht mehr denken muss und dieses Real Life, also dieses, wie sich das Leben eigentlich wirklich anfühlt, das nicht mehr fühlen muss, weil das anstrengend war für mich.
Mhm.
Und so, das war natürlich, ich glaube nicht, dass das bewusst war in dem ersten Moment. Es hat sich halt einfach so gesteigert in den ersten ein, zwei Jahren. Also ich glaube, ich habe mit 15 war das erste Mal, wo ich das halt ausprobiert habe. Und dann hat sich das halt ja gesteigert mit der Zeit. Also,
wie lange hebt denn so das gute Gefühl her, weißt du, wo man nicht in dieser realen Welt ist?
Ja, ein paar Stunden.
Okay.
So ein paar Stunden. Und dann am Anfang erlebt man das halt und dann ist es wieder gut und dann nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, dann muss man das halt steigern und so. Oder macht man das halt dann 2-3 Mal am Tag oder so. Oder wie sich das aufgebaut hat, kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen. Ich weiß auch immer, ich bin natürlich dann jedes Mal mit einem schlechten Gewissen nach Hause gekommen, weil ich halt gewusst habe, man sieht es mir an, rote Augen und so. Und auch wie ich rede, viel langsamer und so. Das, meine Eltern haben so eine Antenne und haben alles mitbekommen und wussten immer über alles Bescheid. Also, weil sie halt wirklich ein gutes Gespür hatten, was mir immer so ein bisschen zu Verhängnis geworden ist, auch wenn ich mich dann mal rausgeschlichen habe nachts und so, um irgendwo hinzugehen, wo ich natürlich eigentlich nicht hin durfte oder reingeschlichen habe. Aber ja, so hat das eigentlich angefangen, dass ich halt mit Substanzen gelernt habe, meine Probleme zu lösen, ganz einfach.
Genau. Weißt du, manchmal fragt man sich ja, warum fängt man denn überhaupt an mit Drogen? Weißt du, irgendwie, man weiss ja, das ist nicht gut und so. Ich finde es jetzt eben noch spannend, oder? Es ist, ja genau, es steigert sich irgendwie, es ist irgendein mega Mangel, den man hat, irgendeine Unruhe, wie du sie auch kannst. Weißt du, verstehst du die Frage, oder? Manchmal denkst du so, wie kommt das, warum machst du denn das, oder?
Ich kann es, also es war sicher nicht bewusst, oh, ich will irgendwann mal Drogen ausprobieren. Es war aber, ich glaube wirklich, so, dass halt das Umfeld oder dass das, irgendwann hat man mal mit Zigaretten angefangen, dann hat man mal Alkohol ausprobiert, was mir ja nie so gelegen ist. Das also kam erst mal wirklich viel, viel später dann, dass es ein bisschen problematischer wurde mit Alkohol, weil ich halt Cannabis kennengelernt habe und das irgendwann dann auch mal, weil man halt dazugehören wollte und weil man halt neugierig war in dem Bereich, dass dann Cannabis irgendwann mal zu einer, auch immer zum Einstieg führt, war wie klar.
Mhm. So,
genau. Aber jetzt nicht bewusst, oh, ich werde jetzt genau irgendwann mal. Bevor ich das erste Mal gekifft habe, weiß ich noch, ich habe meine Mutter mal gefragt, hey, was würdest du denken oder was würdest du davon halten, wenn ich mal ausprobieren würde zu kiffen? Und ich weiß ihre Antwort nicht mehr. Die war wahrscheinlich nicht positiv.
Mhm.
Ich weiß aber genau, es war bisschen schon so aus so einem, wie soll ich sagen, so, dass ich so ein Alibi hatte, hey, ich habe euch doch das gesagt, so ungefähr. Oder ich habe euch das doch versucht, irgendwie mitzuteilen.
Ja.
Genau, ja.
Aber sonst hast du eigentlich die Sachen für dich ausgemacht. Du bist in deinen Kämpfen recht für dich gewesen.
Weil ich nie auch gelernt habe, mit Konflikten umzugehen. Es war immer alles gut und alles schön zu Hause. Auch nicht bewusst. Aber ich glaube, wenn Konflikte ausgetragen wurden, dann sehr, sehr verhalten. Ich habe halt das immer in mich reingefressen und die Fragen und so, die konnten nicht richtig sein. Also ich habe mich halt nie getraut, die irgendwie wirklich zu stellen.
Mhm.
Und habe das deswegen ja in mich reingefressen und konnte das dann so mit Substanzen halt beruhigen. So.
Mhm.
Genau.
Und das ist immer schlimmer, oder? Du hast recht dann mit der Zeit Drogen genommen. Kann man schon so sagen.
Genau, also mit 8, also das hat sich halt, das Verhältnis hat sich natürlich stark verschlimmert dann und eben als ich dann halt, es war schon relativ weit natürlich, wo ich dann die Schule aufgehört habe. Und mit 18 war dann das erste Mal, dass ich auch chemische Sachen ausprobiert habe. Erst mit Ecstasy und Amphetamin, später vielleicht noch Crystal und Kokain auch mal. Und mit den Drogen haben sich auch immer dann die Musikarten verändert. Also Kiffen war halt immer sehr viel mit Hip-Hop verbunden und so weiter. Und dann später war dann halt so, bin ich dann so ein bisschen in die Techno-Szene so reingerutscht, weil das einfach, ja, die Droge halt so mit sich gebracht habe. Oder das Umfeld, das ist eher das Umfeld.
Mhm.
Genau, die gekifft haben, die haben nur gekifft haben, die haben halt sich weiterhin auf Hip-Hop konzentriert und die anderen, ja. Eher so auf Techno dann und so. Mhm. Und ja, das ist dann halt, na klar, das ist dann halt immer so, es ist so ein Strudel, wo man da reingerät. Also das ist dann der Ursprungsgrund, diese Fragen zu betäuben, plus sich eigentlich ein positives Gefühl damit schaffen zu wollen. Dann als zweiten Punkt muss man es wieder machen, weil man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man wieder nüchtern wird. Und eigentlich irgendwann, also spätestens nach 2-3 Jahren wusste ich genau, dass es nicht gut ist. Also früher schon, dass da ein Problem vorhanden ist. Mhm. Das wusste ich schon relativ früh. Oh, und das musste aber betäubt werden, natürlich, das schlechte Gewissen wieder. Und so dreht sich das dann die ganze Zeit. Und dreht sich immer tiefer und dann macht man auch Sachen irgendwann, es ist auch irgendwann eine Geldfrage. Ab einer gewissen Menge, wenn dann die Großeltern und die Eltern beklaut werden zu Hause.
Das hast du gemacht?
Ja, ja. Mhm. Ja.
Man kommt dann so, oder man will, oder man braucht es wieder. Oder?
Genau.
Dann macht man es auch
genau.
So.
Und das ist der einfachste Weg. Ich hätte auch irgendwas irgendwo anders bei Fremden einbrechen können oder was auch immer. Oder irgendwo in eine Kasse greifen im Supermarkt oder so. Aber das war halt, das wäre mit Konflikt verbunden gewesen. Ich wusste, zu Hause entsteht der geringste Konflikt oder es war der geringste Weg des Widerstands. Oder, ja,
ja, genau. Da bist du einfach immer noch geliebt oder egal, was passiert.
So ungefähr. Also es war auf jeden Fall, ich bin immer den einfachsten Weg oder probiert immer den einfachsten Weg zu gehen.
Und gleich hast du immer wieder probiert, dein Leben so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Du hast immer wieder Ausbildungen angefangen, hast irgendwie auch vielleicht auch den Eltern zu lieben, oder? Aber du hast eigentlich probiert, irgendwie einen Weg zu gehen, wo doch wieder besser, wo es doch besser werden könnte, oder?
Also es gab immer wieder mal Lichtblicke, die ich, wo ich ernsthaft versucht habe, dort rauszukommen. Und es war aber meistens, also es hatte beides. Es war einmal natürlich, um die andere Seite, also meine Eltern und auch Kirche und so weiter, halt zufriedenzustellen oder mein Umfeld ein bisschen zufriedenzustellen. Wusste aber, also es war, die Schwierigkeit für mich war, ich wusste, auch relativ früh schon, ich kann keinen Kompromiss eingehen. Also es geht immer nur 100 oder gar nicht, also ganz oder gar nicht, was den Konsum jetzt anbelangt. Und dieser Kompromiss, von dem habe ich mich sehr gefürchtet, weil ich mir die Vorstellung, dass ich nie mehr irgendwie so einen coolen Rausch erleben kann, das war für mich nicht vorstellbar. Schon gar nicht, weil ich ja noch nicht Christ war wirklich. Also ich bin dann vielleicht mit 16 oder so, bin ich das letzte Mal dann so mit in der Kirche gewesen, wirklich, oder mit 17, bin dann halt aus diesem Jugendkreis, wo man dann war, bin ich dann auch raus und so und habe das dann wirklich eigentlich hinter mir gelassen und da wirklich einen Schnitt gemacht, mehr oder weniger. Und
mit Gott, also das ist so,
ja, gesagt, das ich habe das probiert, mehr. Genau, ich habe das halt für mich nicht wahrhaben wollen, weil ich das wie auferzwungen gefühlt habe und aber selber das nicht erlebt habe. Und deswegen wollte ich das für mich wirklich ganz abschneiden. Und es kam nochmal davor, dass man dann halt mal zu Ostern vielleicht mitgegangen ist und so oder mal zu Weihnachten, doch noch ein Stück auch das Familienfest zu Weihnachten und so dann mitzuerleben. Aber eigentlich hat sich alles um alles andere gedreht. Also um das Weltliche, um die Drogen und so weiter.
Mhm. Ja. Also du hast ein paar Lehren auch angefangen, gell? Hast das abgebrochen?
Genau. Also ich hatte mal eine Bäckerlehre für irgendwie 3 Monate und dann habe ich wirklich weil ich wusste, okay, ein bisschen wenigstens einen Schein oder so solltest du mal in der Hand haben, habe ich dann meine Fahrradmechanikerlehre, nicht mal Zweirad, sondern wirklich nur auf Fahrrad, Lehre gemacht. Irgendwie nur 2,5 Jahre ging oder so. Anwesenheit vielleicht ein Drittel, weil zwischendurch nochmal ein halbes Jahr Therapie und so gemacht.
Ja, das eben doch, das hast du doch irgendwie
probiert. Das kam dann auch mal dazwischen, dass ich halt, also ich hatte, einmal habe ich für 2 Wochen einen Entzug gemacht und dann ein Jahr später habe ich dann tatsächlich eine Therapie gemacht, weil es halt nach dem Entzug wieder eben dieses, auch dieses Einsehen, ich habe es selber nicht, ich habe es nicht im Griff, ich habe das ab und zu mal was nehmen oder so nicht im Griff. Dann es kam auch irgendwann mit, wo ich dann volljährig war, also mit 18, Zocken dazu, also so Spielotheken, Automaten, Geld reinwerfen und probieren. Wo auch die größten Geldprobleme eigentlich immer herkamen dann. Das hat eigentlich schon das meiste Geld gefressen. Und dann aber wirklich, genau, und irgendwann halt an so einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, hey, das kann eigentlich nicht so weitergehen und irgendwo mal wirklich was anderes ausprobieren wollte und dann halt gesagt, ich mache jetzt eine Therapie. Mhm. Genau, das war 2007, da war ich dann, wo ich 21 war, habe ich dann halt wirklich gesagt, hey, ich will doch wirklich eine Therapie machen und das auch mir zuliebe. Also das war wirklich mal die erste Entscheidung, mal nicht nur für meine Eltern, sondern wirklich auch mir zuliebe, weil ich wusste, es geht tatsächlich nicht so weiter. Ich bin jetzt 6 Jahre in dem Strudel drin und habe mit den Sachen, die ich da bis dato ausprobiert habe, halt meistens nur Substanzen, bin ich nicht zum Ziel gekommen. Zu dem Ziel, das Leben zu verstehen, den Sinn zu finden, auf eine einigermaßen geraden Weg oder auf einen Weg, wo ich mich zufriedenstelle oder für mich zufriedenstellend ist. Gesagt, okay, ich mache eine Therapie und hab dann, ja, das ging dann 2 Wochen Entgiftung und dann nochmal nach Hause für ein paar Wochen und dann war die Therapie 4 Monate. Und wo ich die Entgiftung gemacht hatte, dort habe ich gesagt, okay, ich kann nochmal wieder, das war gerade um die Pfingstenzeit, das war natürlich ein christliches Therapiezentrum und dort habe ich den, war ich dann am Sonntag, Pfingstsonntag in der Kirche, um einfach mal gesagt, ja, vielleicht ist ja da doch was dran, vielleicht erlebe ich ja was, ja. Und dann kamen so die ersten Lieder, dann wurden so die ersten Lieder gesungen, die Choräle und so, die man noch von früher kannte, so aus der Kirche. Und auf einmal ist es mir wirklich total eingefahren. Also die Lieder, schon die ersten Töne oder die ersten Strophen, ich weiß nicht mehr, welche das waren, aber die sind mir halt wirklich total eingefahren. Und ich habe halt wirklich diese Tränen runtergelaufen und so. Und ich habe es halt total, wirklich total gespürt. Und ich bin auch überzeugt, dass wirklich, dass der Heilige Geist da war und dass Gott da gewirkt hat in dem Augenblick. Und ich wirklich total erfüllt war.
Also das ist ganz etwas anderes gewesen, wie das, wo du hast noch nie so etwas erlebt.
Nein, so live habe ich das tatsächlich noch nie erlebt. Nein. Mhm. Also und auch das Gefühl, wie soll ich sagen, auch Drogen konnten mir das Gefühl so nie geben. Also die haben mir schon ein Hochgefühl gegeben, aber völlig in eine andere Richtung so. Mhm. Und nicht so erfüllend und vor allem auch nicht mit so negativen Konsequenzen.
Ja, genau.
Genau. Und das war für mich, also es war sehr unerwartet, dass das kam, aber es hat für mich mal das erste Mal gesagt, oh doch, da ist doch mehr dahinter. Hm. Das, was die deine Eltern versucht haben, die ganze Zeit zu einzureden oder beizubringen, zu erzählen, das scheint doch mehr dahinter zu sein. So.
Hast du denn so ein bisschen wie den Sinn geschmückt?
Also, in dem Moment hatte ich voll das Gefühl, ja, das ist tatsächlich das habe ich jetzt gefunden und jetzt geht's los, jetzt geht das Leben los so ungefähr. Und dann hat mich meine Mutti dann abgeholt und dann habe ich wirklich, sie hat dann auch beschrieben, so wie ausgewechselt ich war und so und auch meine Augen haben ganz anders ausgesehen und einen völlig anderen Ausdruck gehabt und so weiter. Und genau, dann war ich zu Hause und dann ein paar Wochen später bin ich dann in die Langzeittherapie gegangen und habe das dann dort durchgezogen. Die Therapie war dann zu Ende nach 4 Monaten, ich wieder nach Hause und dann die Ausbildung ging ungefähr noch ein halbes Jahr und innerhalb von diesem halben Jahr ist man zu Hause und dann kommt man halt in den Alltag wieder rein und dieses Hochgefühl, was dann am Anfang da war, das verschwindet dann langsam und dann ist auf einmal wieder sind dann wieder diese Fragen aufgetaucht und ich gedacht, was soll das? Also jetzt habe ich doch mich entschieden und so und ich habe mich dann nicht taufen lassen oder so, aber ich habe mich doch entschieden, hey ja, Jesus, okay, super. Aber wo ist jetzt das Gefühl denn? Ist jetzt Gott weg wieder oder war es doch nur ein Trugschluss oder was war das? Und habe dann, weil ich halt, ich war wie gesagt immer noch gleiche Muster und so weiter, zum Lehrende habe ich dann festgestellt, oh, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen was lernen und so weiter und habe dann als Ausrede, weil ich eine Nacht vor der Prüfung, vor der Theorieprüfung noch lernen musste, habe ich gesagt, okay, ja komm, jetzt für die Prüfung kannst du dir ein bisschen Kokain holen und so, und dann kannst du besser lernen die Nacht und so und dann, dass du auch bestehst, nur dafür. Gemacht, getan oder gesagt, getan und die Prüfung wunderbar bestanden alles oder so, aber hintenrum
ging es dann wieder
so krass und noch viel tiefer wie vorher, bevor ich halt in die Therapie gegangen bin, war es dann wirklich noch mal viel, viel krasser. Ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, zwei Monate später, im Februar 2008. Und dann haben auch sofort meine Eltern dann gesagt, hey, ich kam dann irgendwann einen Sonntag nach Hause und dann standen halt schon meine Taschen vor der Tür. Oben, wir können nicht mehr. Wir können dich ja nicht mehr zu Hause haben. Wir wissen nicht, was in dir abgeht und so. Weil drüber reden konnte ich immer noch nicht. Ich habe halt einfach immer nur weiterhin zu Hause geklaut und war zu Hause nur zum Schlafen, bin dann wieder weg und so über Tage. Und ja. Und so habe ich dann halt.
Dann haben sie dich rausgerührt,
haben sie mich vor die Tür gesetzt. Ja. Und ich habe dann einen Monat ungefähr bei uns im Carport, im Gartenhäuschen so geschlafen, auf so, Stuhlkissen. Mhm. Ich habe mir so Kissen für Gartenstühle habe ich mir dann zurecht gemacht und wenn mir wirklich alles egal war. Also es war, ich habe mir weder irgendwie was gesucht, klar, ich hatte auch kein Geld, ich hatte keine Arbeit, also wo sollte es herkommen, bin dann früh aufgestanden, bin direkt in die Spielothek, in die Automaten, weil es gab pro Tag 4 Euro gratis, oder 4 Euro, mit denen man spielen konnte, so, und Kaffee gratis. Also war das halt so meine Weile, mein Tagesablauf.
Also das ist wirklich, also, wenn man dieser zulässt, weißt du, merkt man, du bist wirklich immer jetzt wieder noch in einem tieferen Loch rein, oder wie es vorher gesehen ist. Es ist eben so, oh, ich muss irgendwie weiter, weil du musst ja noch irgendwann in der Schweiz. Eigentlich der absolute Tiefpunkt, oder, ist eigentlich gewesen, du bist in die Schweiz gekommen, nachher, du hast kein richtiges Zuhause gehabt, bist in die Schweiz gekommen, es ist immer weiter bergab gegangen, bis du schlussendlich im Gefängnis gehockt bist. Der absolute Tiefpunkt, wie ist das gekommen?
Also, wir können das relativ schnell zusammenfassen, genau, ich bin dann halt einen Monat, nachdem ich meine Eltern rausgeworfen haben, habe ich mal von Kollegen gehört, hey, die sind in der Schweiz und die arbeiten dort, habe gedacht, okay, ich habe nichts zu verlieren und war eigentlich immer noch in dem Modus, ich will raus aus dem Scheiß. Und ich wusste, um selbstständig zu werden, um selbstständig zu werden, ich muss weg hier. Also ich kann hier nicht bleiben, ich kann nicht bei meinen Eltern bleiben und die immer so als Backup haben. Also habe ich mich dann so blind beworben in so einem Temporärbüro, habe dann auch relativ schnell einen Anruf bekommen, hey, du kannst, am Freitag kam der Anruf, Montag hätte ich meinen meinen Probetag, genau. Habe gesagt, okay, ist gerade ein Kollege übers Wochenende, ist gerade in die Schweiz gefahren, habe ich mich mit ins Auto gesetzt, irgendwie mit ein zweites Paar Hosen und noch 40 Euro im Sack, die eigentlich gerade so für die Fahrt gereicht haben und dann bin ich in die Schweiz gekommen. Und in der Schweiz ging es dann aber tatsächlich nochmal 2 Jahre nochmal tiefer, weil es war immer so zwischen Arbeit und dann hat man tatsächlich mal ein bisschen Geld gehabt, weil ein bisschen gearbeitet habe ich ja, mal im Umzugsunternehmen, mal als Poker-Groupier, mal in einer Bar dann kam dann irgendwann als so auch wirklich als fester Bestandteil Kokain dazu. Vorher war das zu teuer, da war das dann eher Crystal, das war ein bisschen günstiger, aber in der Schweiz kam halt das Kokain dazu und dann, ja, und ich bin aber wirklich wie so ein Blatt und wie so ein wirklich total verloren halt die ersten 2 Jahre noch völlig, weil ich halt wirklich, Gott hatte ich komplett wieder abgeschrieben, weil das halt wirklich, das hat mir nichts mehr gebracht. Sieht ja, wo ich da gelandet bin wieder, auch wenn ich ja das eigentlich am Anfang so fest wollte, weil ich es auch einfach noch nicht verstanden. Ich habe das Leben auch noch nicht, immer noch nicht verstanden gehabt, so zumindest aus der heutigen Perspektive. Und genau, bin dann nach 2 Wochen, nach 2 Jahren so tief unten, dass ich mich dann irgendwann mal im Zug nach 150 Mal Schwarzfahren erwischt haben und das mal aber tatsächlich den Ausweis, den ich denen gegeben habe, kontrolliert haben, ob ich tatsächlich noch an der Adresse wohne, die ich dort immer angegeben habe, wo ich schon lange nicht mehr gewohnt habe.
Ach so.
Und dann kam natürlich raus, oh, ich wohne gar nicht mehr da, weil ich war weder angemeldet noch sonst was. Ich habe immer hier und da geschlafen, ein halbes Jahr auch mal hier in der Nähe, in der Bar in Wetzikon, ein halbes Jahr im Hinterzimmer. Andere Geschichte. Kann man alles in meinem Buch nachlesen.
Ist ja, genau. Geschrieben.
Genau. Und dann haben sie die Polizei gerufen und dann hat die Polizei, sie suchen wir schon lange, kommen Sie doch mit und so. Und dann bin ich halt zwei Wochen im Gefängnis gewesen. Also so, es war mehr, um eine Buße eigentlich abzusitzen. Es war jetzt nicht, weil ich halt Riesenstraftaten verbracht habe, sondern es war wirklich nur, weil ich halt Bußen hatte, die sich angereiht haben oder über die Zeit. Und die habe ich dann abgesessen.
So. Gleich im Gefängnis hocken, oder? Das ist es recht.
Aber es war wieder, genau, es war wieder so ein Punkt, wie das Sitzenbleiben dazu mal in der 11. Klasse. Ruhm und Gefängnis, das sind zwei Sachen, die eigentlich nie zusammengegangen wären. Also das war auch wieder so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt ist wirklich wieder mal ein Zeitpunkt erreicht. Ich war ein oder zweimal davor schon mal kurz in Untersuchungshaft. Also ich war auch davor schon mal kurz im Gefängnis. Aber wirklich jetzt diese 2 Wochen durchweg, es sind auch nur 2 Wochen und eine Woche davon waren in einem offenen Vollzug, was mehr Jugend, Ferienlager ist so als wirklich Gefängnis, aber es war trotzdem so. Die erste Woche in der Kaserne in Zürich, das war, es war doch recht heftig vom, wo habe ich mich da wiedergefunden auf einmal so.
Und gleich an dem absoluten Tiefpunkt hast du wieder ein Erlebnis, wo ja dann wirklich etwas bewegt hat.
Genau, und dann habe ich am zweiten oder dritten Tag habe ich mich mit dem Insassen, der mit mir in der Zelle war, irgendwie angefangen, über Gott zu unterhalten so, und ihn mal gefragt, hey, glaubst du das und so? Und er hat dann so gesagt, ja, doch, eigentlich schon und so. Und dann habe ich dann irgendwann in der Nacht oder weiß nicht mehr, ob es Abend war oder so, habe ich dann auf einmal dann wirklich am Fußboden gesessen, so mit dem Rücken so an die Wand gelehnt und habe gesagt, hey, weißt du was, Gott, also wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt was machen. Da, wo ich jetzt bin, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll und so. Wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt was machen. So. Und wirklich in dem Moment, wie dazu mal in der Therapie, ist das Gefühl, was da auf einmal mich erfüllt hat, war wirklich so krass, so erfüllend. So ich habe mich in den 2 Jahren oder in den Jahren vorher, wo ich so in dem Sumpf drin war, nie so frei gefühlt. Auch wenn ich jetzt im Gefängnis gesessen habe, aber die Freiheit, die ich auf einmal verspürt habe und diese Erfüllung, wie eben dazu mal dort in der Kirche am Pfingsten. Und von da an ging es dann tatsächlich auch, also Gott hat sofort, also hat wirklich recht schnell sich gezeigt, also einmal indem er mir halt das positive Gefühl, nachdem ich ja immer auf der Jagd war, gegeben hat, aber ich bin dann raus und habe dann eine WG gefunden, ich habe dann einen Bekannten, der mich angeschrieben hat, hey, willst du nicht für mich arbeiten und so weiter, und so hat sich das dann tatsächlich, hat das dann nochmal wirklich einen fixen Startschuss gegeben.
Also dort, ab dann ist es wirklich aufwärts gegangen? Also hast du wieder Boden bekommen?
Dort habe ich wirklich mal, vielleicht habe ich auch schon im Boden das erste Mal eine Therapie bekommen, aber dort würde ich sagen, im Gefängnis war nochmal ein festerer Boden, hat sich nochmal ein festerer Boden gesetzt.
Und hat das mit dem Sinn zu tun? Also dass du wirklich gemerkt hast, mal, das hat Sinn, das Leben auf dieser Welt, weil es wieder darüber rausgeht, oder warum denn?
Genau, also es war für mich so, die Geschichte, dass es, oder dieses Bewusstsein für mich, das Erlebte, dass wenn ich in so einer Situation mir Gott so begegnen kann, dann muss das auf der einen Seite real sein, und dann war für mich auch ganz klar, okay, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß auch, wo ich hingehe, und alles hier auf der Erde ist eigentlich nur Zwischenstation, so ungefähr so. Und ich weiß nicht, ob ich es damals schon so klar gewusst habe, aber aus der heutigen Sicht weiß ich genau, also so dieses, wir leben in einer gefallenen Welt und da gehören halt diese ganzen negativen Sachen nun mal dazu, die ich so, wie soll ich sagen, verabscheut habe oder die ich so nicht verstanden habe, wieso die sind, wieso gibt es die, wieso gibt es Streit, wieso gibt es eben so Mobbing oder wieso gibt es so negative Gefühle, wieso gibt es Krieg, wieso gibt es all die schlimmen Dinge halt, so, die es so gibt. So. Dann, wenn es die alle gibt und es keinen Gott gibt, dann macht Leben keinen Sinn. So, dann muss ich auch nicht mehr hier sein, so ungefähr so. Ich hatte nie Suizidversuche oder so, aber Gedanken, weil ich viel zu weich war. Ich habe viel zu viel Angst davor gehabt. Auch mit dem Hintergrund, ich glaube, ich hatte immer die Angst, wenn es tatsächlich einen Gott geben würde, selbst in der ganzen, wo ich ihn eigentlich abgelehnt habe, selbst in der ganzen Zeit, habe ich immer das, wenn es ihn geben sollte und ich mich umbringe und dann tatsächlich ich vor ihm stehe, dann will ich nicht sagen, shit, du hast doch recht so. Und das war so, ist, glaube ich, so diese Angst ist immer so, oder diese Ehrfurcht ist so mitgeschwungen so in der, und deswegen war das nie eine Frage, ob ich mir jetzt selbst mache oder nicht. Aber die Gedanken waren da, so, weil das halt ein einfacher Ausweg gewesen wäre auch.
Und gleich sind ja die Gefühle wahrscheinlich dann auch wieder abgeflacht, oder du dort im Gefängnis kannst. Warum hat es das mal verhebt denn?
Genau, weil ich dann angefangen habe, mal in mich reinzugucken. Also ich bin aus dem Gefängnis und dann ging das ein Jahr wirklich super abstinent ein ganzes Jahr, aber nach genau einem Jahr wieder mal eine Woche lang totalen Absturz gehabt so, und auch bei meinem Chef Geld geklaut und wieder pokern und alles. Woche Absturz. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt lasse ich das nicht mehr auf mir sitzen. Irgendwas muss noch, irgendwas fehlt noch. Gott und Glaube, ich war schon im ICF. Ich habe in der Freikirche gefunden, das ICF. Ich habe eine Weile, ein paar Wochen gesucht, so, bis ich dann halt darauf gestoßen bin. Und dann halt nach dem Jahr, nach dem Abschluss, habe ich gesagt, so irgendwas musst du noch machen. Also das kann nicht sein, dass jetzt schon wieder nach einem Jahr, jetzt hast du doch so ein einigermaßen geregeltes Leben, irgendwas fehlt noch. Und dann war ich einen Monat lang im Bachelor. Das ist von der Schleife in Vinti, ist das eine Einrichtung, wo man einen Zug machen kann.
So. Ja, okay.
Und dann war ich dort einen Monat lang und habe dort das erste Mal, dort waren auch Therapeuten, und dann habe ich wirklich mal versucht, mich zu öffnen und einfach mal diese Scham, die ich vorher hatte und die Sachen, die in mir abgingen, probiert abzulegen, diese Scham, und einfach mal gesagt, was ich jetzt gerade empfinde, was ich, die Fragen, die ich hatte, mal mich einfach mal mitteilen, einfach mal mein Innerstes nach außen krempeln und angefangen zu lernen, wie ich funktioniere. Und das war eigentlich so mit der wichtigste Schritt.
Und einfach mal darüber reden, oder? Einfach mal sagen, was da innen abgeht.
Genau.
Das hat es gebracht.
Das hat es extrem gebracht. Also wirklich dieses Selbstreflektieren und sich selber mal kennenzulernen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum funktioniere ich so, wie ich bin? Warum mache ich das, was ich tue? Warum habe ich die und die Gefühle und so weiter? Das, genau.
Jetzt so viele Jahre später, weißt du, hockst vor mir, gesunder Mann, du siehst fit aus. Wir würden nie im Leben denken, oder dass du so eine Vergangenheit hast. Wie ist das, weißt du, wenn du jetzt so zurückschaust? Oder wie siehst du dich heute?
Ich bin extrem froh da, wo ich heute stehe, und vor allem sehr, sehr dankbar, wo ich heute stehe. Es hätte alles vielleicht kürzer sein können. Es war doch recht ein langer Weg, weil auch nach 2011 war noch nicht alles gut. Also der Prozess, der hat sich noch über Jahre ewig hingezogen. Also der hat sich nochmal über 10 Jahre länger quasi hingezogen, dass ich wirklich heute sagen kann, frei zu sein. Und ich glaube heute wirklich, wenn ich das Ganze so betrachte, es braucht, um aus sowas herauszukommen, es braucht wie zwei Sachen. Es braucht einmal ganz klar mein Commitment, dass ich dort raus will, dass ich alles dafür tue, was in meiner Macht steht, um aus diesem Sumpf rauszukommen, aus der Sucht rauszukommen, mein Verhalten zu ändern und so weiter. Es braucht aber auch einen Grund dafür. Und die Gründe, die ich mir immer gesucht habe, die haben nie lange gehalten. Also sei es, ob ich es für meine Eltern getan habe oder für meine Familie, ob ich es für meine Freundin getan habe, ob ich es für mich selber getan habe, das hat nie lang, auch für Geld nicht, oder für den Job oder was auch immer. Es hat nie lang gehalten, aber Gott hat mir wirklich einen Grund gegeben. Diese Hoffnung, dass diese Hoffnung über das jetzige Leben hinaus. So, und ich glaube, dass die zwei Sachen wie zusammengehören. So. Und dass Gott auch mit mir zusammenarbeiten will in dem, oder die ganze Zeit auch mit mir zusammengearbeitet hat und immer wieder Zeit hat, hey, ich verändere dich, aber das ist ein langer Prozess, bleib einfach dran. So, ja.
Das ist mega schwierig, oder? Und braucht extrem viel Kraft, trotz Gott, trotz Disziplin. Das ist eben ein langer Weg, du hast gesagt, 10 Jahre lang. Und du hast so viel gesagt, dass Jesus dir so viel Hoffnung gibt, dass sein Leben verändert hat. Wir haben eine Rubrik bei uns, die heisst Gott und du. Und da habe ich 3 Fragen für dich, wo ich einfach 3 Antworten gerne hätte, ganz kurz und praktisch geradeaus. Meine Frage: Wie erlebst du Gott in deinem Alltag jetzt?
Also ich probiere Gott wirklich überall zu integrieren, also selbst in den kleinsten. Also ich bin in IT tätig, und wenn ich keine Ahnung habe, wie ich dort irgendein Problem, oder wenn ich ein Problem zu lösen habe und keine Ahnung davon habe, dann probiere ich Gott mit einzubeziehen, und in vielen Fällen klappt's. Also wirklich, wirklich Gott praxisbezogen in meinem Alltag überall zu integrieren, ja.
Was hast du für Fragen an Gott?
Meistens ist das, was ich tue, richtig, oder bin ich auf dem richtigen Weg? So, ist das, wo du mich haben willst? Ja.
Was gibt dir Hoffnung in deinem Leben?
Wirklich, dass das Bewusstsein, der Glaube daran, dass es nach dem Tod weitergeht, dass jetzt wirklich die Welt, in der wir jetzt leben, die Erde, dass das eine Zwischenstation ist zu dem, wo wir eigentlich wirklich bestimmt sind, zum ewigen Leben, zum perfekten Leben.
Mhm, das ist dir mega wichtig, dass das nicht alles ist, gell?
Extrem, extrem, ja.
Mhm. Einfach weil auch so viel Leid und so viel Schwieriges ist.
Genau, genau.
Mhm. Wie siehst du denn heute dein Leben, weißt, wenn du heute dein Leben anschaust?
Ich glaube, ich sehe mein Leben heute wirklich sehr positiv. Ich probiere aber gerade auch mit der Geschichte jetzt so viel wie möglich Positives zu erreichen. Das, was eigentlich so viel augenscheinlich verschwendete Jahre waren, die jetzt in was Positives umzuwandeln und Leuten damit Hoffnung zu machen. Ja, so. Und auch alle anderen Dinge, die ich tue, so gut zu tun, wie es nur möglich ist. Sei es meine Ehe, sei es mein Beruf, sei es Beziehungen, Freundschaften, die so gut wie möglich zu tun und einfach dankbar zu sein für das, wo ich geschenkt bekommen habe. Ja.
Mhm. Ja. Also eben der Wunsch, wirklich, dass deine Geschichte wie nicht für nichts ist, der ist mega stark. Gell? Das hast du mir auch im Voraus gesagt, das ist auch ein Grund, dass du da hockst, weil du möchtest, wie, dass die Geschichte auch anderen kann weiterhelfen. Wem, weißt, was ist dein Wunsch? Wer soll das hören? Wer soll ermutigt werden?
Genau. Also wenn ich heute zurückdenke, ich habe, glaube ich, vielen, mit ein paar Menschen, sage ich jetzt mal, Leid angetan. Aber das größte Leid, wo ich, glaube ich, verursacht habe, war sicher meinen Eltern gegenüber. Und zwar aus dem Grund, weil ich mich nie mitteilen konnte. Ich konnte mich als Kind nie mitteilen oder als Jugendlicher, als junger Erwachsener nie mitteilen, was in mir abging. Und somit konnte meine Eltern auch nie nachvollziehen, warum ich so bin, wie ich bin. Konnte ich ja selber noch nicht mal. Mhm. Und was ich heute versuche ein Verständnis aufzubauen zwischen Eltern und ihren Kindern, die vielleicht in der gleichen Situation stecken. Ich habe ein Buch auch geschrieben, wo ich ins Tagebuch von meiner Mutter mit einfließen lassen habe, wo Situationen aus ihrer Sicht schreibt und ich die Situation dann aus meiner Sicht geschrieben habe.
So spannend.
Und das halt wirklich aufzeigen soll. Ich glaube halt, dass viele junge Erwachsene, die halt in diese Suchtthematik drinstecken, viel Parallelen haben könnten, gerade was eben diese Fragen im Leben anbelangt und diese Sinnlosigkeit vielleicht haben. Und dass es nie in den seltensten Fällen böse gemeint ist oder so von den Kindern, dass sie halt die Sachen tun, die sie tun, die nach außen hin natürlich negativen Einfluss haben, eben Geld klauen von den Eltern oder abhauen von zu Hause oder so. Das sind nie, glaube ich, in erster Linie, um die Eltern natürlich zu verletzen, sondern einfach, um ja auf die Suche zu gehen. So und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass dieses Verständnis von Eltern für Kinder oder von den Eltern für ihre Kinder da ist oder geschaffen werden kann und dadurch hoffentlich Heilung passieren kann in diesen Beziehungen und Eltern und Kinder aufeinander zugehen können und vielleicht doch irgendwo anfangen können, miteinander zu reden und ein Verständnis gegenseitig für sich aufzubauen. Ja.
Mm. Jetzt bist du seit über 10 Jahren, oder kann man sagen, bist du auf einem ganz neuen Weg. Kann man das schon so sagen? 10 Jahre, oder?
Ja, also auf dem, also das Gefängnis war 2010, also sind es
ja, über
14 Jahre jetzt.
Ja, super. Ja.
Aber der Prozess hat halt schon noch mal 10 Jahre gedauert. Mhm. Also so wirklich frei, würde ich mich eigentlich jetzt seit über 3 Jahren bezeichnen, 3,5 Jahren.
Ja, aber ja, es genau. Ist einfach ein Rückfall, oder? Wenn man sucht, die genau. Suchtproblematik, die genau. Hat einem immer wieder,
diese,
oder?
Diese Muster, also die Suchtmuster abzustellen, die haben halt einfach extrem lange gedauert. Aber das Verhältnis von Abstinenz und von Konsum hat sich extrem verschoben in dieser Zeit. So. Und ist halt dann mal nur noch vielleicht mal eine Woche im Jahr vorgekommen oder mal ein paar Tage oder so.
Mhm.
Und das hat sich halt wirklich sehr stark verschoben. So. Ja.
Mhm.
Ja.
Also ein neues Leben quasi, das vor dir liegt, wo du dir wieder neu erkämpft hast. Was wünschst du dir noch für dein Leben?
Ich würde mich wirklich freuen, wenn halt Menschen aus der Geschichte was mitnehmen können und ich einen positiven Einfluss heute nehmen kann auf Gesellschaft, auf Familien, aber vor allem auch auf meine eigene Familie. Also ich freue mich, wenn mir vielleicht irgendwann uns mal Kinder geschenkt werden, dass ich dort ein positives Umfeld schaffen kann und das ist eigentlich so. Und wie das aussieht, ich mag es mir nicht ausmalen. Ich mag Autos. Ich mag die Arbeit, die ich tue in IT, die mag ich sehr gerne. Und wohin sich mein Leben aber entwickelt, ich bin da relativ offen immer. Also ich habe noch ein Projekt in Kenia. Meine Frau kommt auch aus Kenia. Und wer weiß, was sich da entwickelt. Also ich bin da wirklich völlig offen. Ja.
Das ist cool. Hey, danke vielmals, Ruben, für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Und ich bin sicher, dass deine Geschichte einen Unterschied macht. Danke vielmals, bist du hergekommen, hast die mit uns geteilt. Und eben, du hast die ganze Geschichte aufgeschrieben im Buch, du hast es erwähnt. Und das tue ich euch natürlich mega gerne verlinken in den Shownotes. Alles Gute dir, Ruben.
Danke vielmals.
Das Buch «Das ist nur eine Phase, oder?» hat Ruben Deckwehr übrigens erst gerade rausgegeben. Ich stelle es euch drauf. Und danke euch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann mit Sarah Maria Graber am Mikrofon. Mein Name ist Ruth Stutz.
«Vis-à-vis».
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.